Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einem Wissenschaftler und Autor, der in jüngster Zeit viel für die Vermittlung deutscher Geschichte in seiner Heimat getan hat. So wissen inzwischen mehrere hunderttausende Niederländer jetzt, wie es im sächsischen Meißen im frühen 20. Jahrhundert aussah oder auch, woher der Ausdruck vom Blümchenkaffee stammt. All das hat Jan Konst akribisch recherchiert für eine deutsche Familiengeschichte, die inzwischen auch seine eigene ist. Jan Konst lebt in Berlin, in Deutschland, wo er an der Freien Universität den Lehrstuhl für niederländische Philologie innehat. Als Bestsellerautor kennt man ihn nunmehr weit über die akademischen Grenzen hinaus. Wir freuen uns über seinen Besuch. Willkommen im Deutschlandfunk, Jan Konst.
Ja, vielen Dank, Herr Scholl. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich gestehe hier gleich, Herr Konst, dass ich als urdeutsch aufgewachsener Kleinbürger zwar den Begriff Blümchenkaffee seit frühester Kindheit kenne, mir aber nie einen Kopf über die Herkunft dieses Begriffs gemacht habe, bis ich es bei Ihnen im Buch gelesen habe. Erklären Sie es uns nochmal, Herr Konst?
Ja, kann ich gern machen. Es war für mich auch neu, Blümchenkaffee. Ich kannte diesen Begriff auch nicht. Meine Schwiegerfamilie wohnt in Meißen und Meißen ist, wie Sie wissen, Porzellanstadt und da wird schon seit Jahrhunderten Porzellan fabriziert. Und es gibt ein ganz berühmtes Kaffeeservice mit Blümchen. Das sind kleine Streublümchen über diese Tassen und Untertassen, da sind sie draufgemalt. Und es gibt auch ein Blümchen ganz unten auf dem Boden einer Tasse. Und daher kommt dieser Begriff Blümchenkaffee. Normalerweise würde man bei Kaffee nicht durchgucken können, es sei denn, dieser Kaffee ist so dünn, dass man wie bei Tee bis auf der Boden einer Tasse gucken kann. Und daher kommt dieser Begriff Blümchenkaffee. Und es ist in meiner Familie und in viele andere sächsische Familien ja auch ein Begriff.
Das ist nur eines der vielen, vielen deutschen Alltagsdetails, nenne ich sie jetzt mal, aus dem Wintergarten. So heißt Ihr Buch über eine deutsche Familie im langen 20. Jahrhundert. Wo steht denn dieser Wintergarten und wann haben Sie das erste Mal drin gesessen?
Der Wintergarten, es gibt mehrere Wintergärten, das ist immer ein Bestandteil eines Sommerhauses gewesen seit den 60ern und als meine Schwiegerfamilie Anfang der 90er neu gebaut hat, ist auch wieder ein Wintergarten dazugekommen. Das ist eine zentraler Ort, wo sich viele familiale Ereignisse abgespielt haben und wo wir auch gemeinsam immer gern sitzen und gesessen haben. Das erste Mal, dass ich im Wintergarten gesessen habe, das war so 1997. Das war in der Zeit, als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin und zum ersten Mal auch ihre Familie besucht habe.
Es ist die Familie Ihrer deutschen Ehefrau, die Sie beschreiben. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie das als Buchthema, als wirklich als erzählenswerte Geschichte erkannt haben?
Naja, das Buch ist erst im letzten Jahr erschienen. Also Sie sehen, ich habe ein Weilchen gebraucht. Es hat gedauert. Ich habe schon früh gesehen, dass es interessant war. Aber ich habe mich auch ein bisschen überwinden müssen, dieses Buch zu schreiben. Ich bin Literaturwissenschaftler und normalerweise schreibt man dann andere Bücher als ein solches. Es fing eigentlich in den 90ern an, als ich nach Berlin kam, als Ausländer, und ich war fasziniert von dieser Stadt und natürlich auch von der Geschichte, die sich in dieser Stadt abgespielt hat. An jeder Straßenecke, in jedem Gebäude, überall ist irgendetwas passiert, was nicht nur hier in Deutschland vom Einfluss war, aber eigentlich das ganze Leben in Europa geprägt hat. Und in den ersten Jahren bin ich überall gewesen, alle Museen besucht, ich habe vieles gelesen und ich habe natürlich auch viel gelernt über Deutschland. Und dann bin ich mit meiner Frau zusammengekommen und passierte etwas, was für jemand aus dem Ausland unglaublich spannend ist. Man wird auf einmal Teil eines deutschen Familiengedächtnisses und das ist schon nochmal was anderes. Es ist nicht nur mehr, dass man von außen auf die deutsche Geschichte blickt, aber man erlebt die deutsche Geschichte von innen mit und natürlich auch die vielen Geschichten, die in einer Familie über die Geschichte erzählt werden, über dieses lange 20. Jahrhundert, das ich in 1871 habe anfangen lassen mit der Gründung des Deutschen Reiches.
Wobei aber dazu kam, dass ist es wirklich Bemerkenswerte, dass diese, ihre die Familie ihrer Ehefrau, über ein, ja, man kann es wirklich Archiv, ein Familienarchiv verfügte. Das heißt, diese Familie hat alles sozusagen aufgehoben, was es an Schriftlichem überhaupt gab, über 150 Jahre, muss man sagen. Das ist natürlich erstmal für einen Wissenschaftler ein Schatz, sehr ungewöhnlich. Also wenn ich an meine Familie denke, nach dem Tod meiner Eltern, da blieben gerade noch ein paar Geburtsurkunden übrig, ein paar Fotoalben und ein handgeschriebenes Kochbuch meiner Oma. Also ich hätte da wirklich Schwierigkeiten, diese Geschichten zu schreiben. Sie konnten praktisch aus dem Vollen schöpfen?
Ja, das stimmt. Es gibt, wir nennen es Archiv, das ist ein wenig übertrieben. Mhm. Es sind vier Schränke mit ungeordnetem Material. Aber es geht tatsächlich bis ins 18. Jahrhundert zurück. Und ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ist wirklich viel überliefert worden. Es hat auch damit zu tun, dass meine Familie schon relativ schnell in Meißen bodenständig geworden ist. Und Meißen, auch da war natürlich der Zweite Weltkrieg, aber Meißen wurde nicht flächendeckend bombardiert. Und auch am Ende des Krieges hat die Stadt sich eigentlich übergeben und hat es keine großen Kampfhandlungen gegeben. Also das Haus, in dem meine Familie damals gewohnt hat, ist geblieben. Und das war natürlich ein Glücksfall, was man bei vielen anderen deutschen Familien nicht hat. Da ist im Laufe der Zeit einfach auch wegen Kriegsereignissen vieles verloren gegangen. Dass wir noch so viel haben, ist andererseits auch meiner Schwiegermutter zu verdanken. Die hat alles gesammelt im Laufe ihres langen Lebens. Sie ist Generation 1930. Und sie hat immer irgendwie auch dieses historisches Bewusstsein gehabt, dass das, was da war, irgendwie behalten werden sollte. Und da die Wohnungen und die Häuser groß genug waren, ist alles einfach in Dachboden und Dachböden und in Kellern gelagert worden und aufbewahrt worden.
Und Ihre Schwiegermutter Brigitte, die spielt wirklich eine zentrale Rolle als treibende und bewahrende Kraft. Wir werden auf Sie später noch ausführlicher kommen, Herr Konz. Wie stand aber denn allgemein die Familie ja zu diesem Unterfangen, dass da jetzt ein zugereister Schwiegersohn noch aus dem Ausland ein Buch über Sie als deutsche Familie schreibt?
Ja, das ist natürlich spannend. Man gibt eigentlich auch die Deutungshoheit aus den Händen. Dass auf einmal entscheidet jemand anderes über das, was in einem Buch über die eigene Familie geschrieben wird. Meine Schwiegermutter hat eigentlich schon ganz früh angeregt, dass ich dieses Buch schreiben würde. Sie hat gesagt, du schreibst ja doch Bücher, könntest du nicht mal über unsere Familie? Es gibt so viel und es ist interessant und wir würden uns freuen. Auch die anderen Familienmitglieder haben eigentlich gleich gesagt, okay, mach das mal. Und die haben auch akzeptiert, dass es ist eine Familienbiografie und keine Familienautobiografie. Das heißt ja auch, dass ich freie Hand bekommen habe und ich habe bestimmt Sachen anders ausformuliert oder anders gedeutet, wie das meine Schwiegermütter oder andere in der Familie machen würden. Aber das war ich bin der Autor und ich habe natürlich immer mich auf Quellen berufen, aber wie man sie deutet, das ist natürlich auch ein bisschen Aufgabe eines Autors.
Und Sie haben manche Namen anonymisiert, ja. Auch den Ihrer Ehefrau zum Beispiel, aus nachvollziehbaren Gründen, ne? Aber welche sind denn dann echt und welche dann nicht? Da gibt's da ein Prinzip?
Ja, eigentlich sind alle Namen echt. Es sind vier Generationen, 1870, 1900, 1930, 1960. Ab 1930 werden die Familiennamen geändert und ab 1960 auch die Vornamen. Und ansonsten jeder, der oder die nicht zu der Familie gehört, hat auch ein Pseudonym bekommen, damit die Persönlichkeitsrechten gewahrt bleiben.
Im späten 19. Jahrhundert Lassen Sie diese Geschichte beginnen mit Emil, dem Bauernbub, der zum Gymnasialprofessor aufsteigt und von ihm und dann von Hedwig, Hilde, Helmut, Hans und Brigitte. Werden wir später hören. Zunächst sollen Sie aber auch von sich erzählen, Jan Kunst, Ihrer niederländisch-deutschen Geschichte nach Ihrem ersten Musikwunsch, der uns auf niederländische Weise in die Wendezeit 1989 führt. Sagen Sie es uns selbst, Jan Kunst, was hören wir?
Ja, wir hören Over de Muur van het kleine orkest. So wie es eine Wendehymne in Deutschland gibt, The Scorpions, The Wind of Change. Ja, genau, gab es auffälligerweise auch in den Niederlanden eine Wendehymne. Das ist dieses Lied, das ist ursprünglich aus 1983 und entstanden in der Zeit der großen Protestaktionen der Friedensbewegung gegen die sogenannte Cruise Missiles, die Marschflugkörper. Und in den Niederlanden war diese Widerstandsbewegung ganz, ganz stark. Ich habe selber auch noch demonstriert in 1983 mit, ich glaube, 500.000 anderen in Den Haag, einer der größten Friedensdemonstrationen europaweit. Damals wurde dieses Lied geschrieben. Es bietet ein Bild von Ost- und Westdeutschland aus eine sehr nuancierte Perspektive. Es gibt gute und schlechte Sachen und es ist eigentlich ein Plädoyer für Entspannung und Abrüstung. Und dieses Lied wurde neu aufgelegt in 89 und wurde dann in 89 ein riesengroßen Hit in den Niederlanden. Und alle Niederländer und Niederländerinnen, die dieses Lied hören, werden an die Wende denken.
Oost-Berlijn, unter den Linden, er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan, als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard wanneer iemand die afwijkt?
Over de Muur, über die Mauer vom kleinen Orkest auf Wunsch unseres Gasts heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, der Niederlandist und jetzt auch Bestsellerautor Jan Kunst ist zu Besuch. Ich habe jetzt gerade so Worte wie Kurfürstendamm und Kreuzberg verstanden. Sie wollten uns noch ein paar Textzeilen erläutern. Was haben denn die Jungs da vom kleinen Orkest eigentlich gesungen über uns?
Ja, es ist natürlich ein Lied auf Niederländisch. Das ist immer schwierig in einer deutschen Radiosendung, das verstehe ich auch. Es geht um Vögel, die manchmal gern im Osten und manchmal gern im Westen sind. Da Brot liegt bei der Gedächtniskirche oder auch am Alexanderplatz. Und das ist eigentlich dieses nuancierte Bild, das vom Westen und Osten Deutschlands hier aufgerufen wird. West-Berlin steht für Freiheit, aber wenn diese Freiheit nur noch Neonreklamen und Mercedes, Cola, Porno und Peepshow sind, dann ist das auch ein bisschen ärmlich. Und Ostdeutschland steht natürlich für Sozialismus und eine Art Heilstaat. Und ja, tatsächlich haben alle Menschen Arbeit. Aber was singt dann Harry Jeckers, der Sänger, ist diese Freiheit wert, wenn ein Mauer da ist? Und es ist dieses nuancierte Bild. Es gibt Gutes und Schlechtes nach 40 Jahren, was in diesem Lied besungen wird. Und das ist als ein Plädoyer für Entspannung zu verstehen.
Und dass dieses Lied in Ihrer Heimat ein Hit wurde, macht sie mir die Niederländer noch mal sympathischer, muss ich sagen. Hätte ich mir nicht vorgestellt. Sie haben gesagt, 1983, da sind Sie selber ein Demonstrant gewesen bei der Friedensbewegung. Da waren Sie 20, wenn ich richtig gerechnet habe. 1963 sind Sie zur Welt gekommen in Utrecht. Wie sind Sie denn aufgewachsen? Was hatten Sie für eine Kindheit, Jan Kunst?
Ach, ich bin in Utrecht geboren. Das ist eine große Stadt in den Niederlanden, wobei groß relativ ist, nicht zu vergleichen mit Berlin. Und ich bin schon relativ früh in die Provinz mit meinen Autos mitgezogen. Ich war 5 Jahre alt und das ist ein Alter, in dem man noch mitzieht mit den Eltern. Ich bin in Baren aufgewachsen und habe da in der Nähe das Gymnasium besucht und bin dann, ich habe in 1981 angefangen mit Niederlandistik in Utrecht an der Universität. Das ist so ganz kurz gesagt, das sind die ersten 20 Jahre.
Wann kam denn so das Deutsche in Ihr Leben? Ich meine, viele Holländer sprechen ja Deutsch, sie können es auch fließend. Haben Sie das von alleine gelernt oder wie kam das?
Das Fließende ist auch im Laufe der Zeit hier in Berlin entstanden, aber ich komme aus einer Generation, wo Fremdsprachen noch ganz wichtig waren in der Ausbildung und ich habe in der Schule tatsächlich 6 Sprachen lernen müssen, also Englisch, Deutsch, Niederländisch und Französisch und dann Latein und Altgriechisch. Das waren die Sprachen, mit denen ich dann aufgewachsen bin. Und wir sind ein kleines Land in den Niederlanden und immer auf Sprachkenntnisse angewiesen, wenn wir irgendwie in der Welt unterwegs sein möchten. Das finde ich auch ganz spannend zu erleben, wie die Muttersprache hier in Deutschland ja doch irgendwie eine andere Rolle hat. Das ist eine große Sprache, viel größer jedenfalls als die niederländische Sprache. Und es gibt auch ganz viele Ausländer, die sich die Mühe nehmen, Deutsch zu lernen. Und das ist in den Niederlanden natürlich ein bisschen anders.
Für mich war Holland in den 70er Jahren, wir sind ungefähr derselbe Jahrgang, ein Mekka für die Hippie-Kultur. Man fuhr nach Den Haag, um im Coffeeshop zu kiffen, sag ich mal. Ja. Wenn man da selber aufwuchs, ich meine, Sie wurden in den 70ern auch groß. Was waren Sie denn für ein Jugendlicher? Mit längerem Haar oder doch eher kürzerem?
Ja, ich hatte auch längeres Haar als jetzt, das sowieso. Das ist wahrscheinlich auch anatomisch und hat mit dem Alter zu tun bedingt. Und ja, das war natürlich auch diese damals sagten wir Soft-Drogen, das war Haschis und
das war bei
Gras.
Ihnen ja schon immer legal.
Das war in der Schule, wurde das genommen, wurde das genutzt von eigentlich fast jeder. Es gab auch Schüler und Schülerinnen, die zu viel davon nahmen und dann auch in der Schule Probleme bekommen haben. Aber auch als Jugendliche konnte man leicht da rankommen und das war auch in unsere Clique eigentlich normal, das auch mal zu nehmen. Ich habe das übrigens nur selten genommen. Ich wollte schon früh viel lesen und wusste eigentlich schon, dass ich gern studieren wollte und hatte auch was mit Literatur.
Ich wäre fast von der Schule geflogen, weil man mich mal mit einem Joint erwischt hat. Hier traumhafte Verhältnisse, aber es ist ja dann doch was Ordentliches aus Ihnen geworden, aus dem Jan Kunst, könnte man spießig sagen. Wie kamen Sie denn zur Literatur? Was hat Sie geprägt? Was hat Sie fasziniert?
Ich habe das, was man alle Schüler und Schülerinnen wünscht, gute Lehrer und Lehrerinnen gehabt. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Von zu Hause aus war Literatur eigentlich nicht im Angebot. Da wurde wenig gelesen. Das ist erst später gekommen. Mein Vater war Vizedirektor einer Einrichtung für geistig Behinderten und meine Mutter war Hausmutter, hat aber als Grundschullehrerin gearbeitet, bevor wir geboren wurden. Ich bin aus katholischen Verhältnissen und damals war das üblich, dass die Frauen dann natürlich zu Hause blieben, nachdem das erste Kind geboren war. So bin ich. Aber ohne Literatur, und das ist tatsächlich erst im Gymnasium gekommen, da habe ich unheimlich viel gelesen, da war auch der Sprachunterricht noch sehr literaturbezogen, das hat mir Spaß gemacht und ich habe gespürt, wie wichtig Literatur war. Ich habe vieles noch nicht verstanden und manchmal lese ich jetzt Bücher, von denen ich weiß, die habe ich damals auch gelesen. Aber man hat den Eindruck, lesen und lesend sind hier wirklich zwei. Manchmal ist man auch zu jung, um bestimmte Sachen zu lesen. Aber ich weiß, dass ich für mein Fach Deutsch damals, habe ich auch meinen Lehrer sehr beeindruckt, ich glaube 6 oder 7 Kafka-Titel gelesen. Und das war schon strebermäßig.
Sie haben dann in Utrecht studiert, wie Sie schon sagten. Was hatten Sie denn vor? Wo sollte es hingehen? Was wird man denn, wenn man Niederlandistik studiert? Also sowas wie Germanistik bei uns, ne? Niederländische Sprache und Literatur.
So ist es, ja. Ich bin auf der Niederlandistik gekommen mit einem Umweg. Ich habe mit Kunstgeschichte angefangen. Es gibt in den Niederlanden ein Einfachstudium, anders als hier. Man hat nur ein Hauptfach. Und ich wollte Archäologe werden. Das war mein Hobby als Jugendliche. Ich habe Ausgrabungen mitgemacht und war in so einem Amateurverein für Archäologen. Und ich fand das so spannend. Ich wollte Archäologe werden. Und eine der Möglichkeiten war dann Kunstgeschichte studieren. Und dann, es war ein Aufbaustudium und dann konnte man so Archäologe werden. Aber dann bin ich zwischendurch auch mal bei den Niederlandisten gelandet und das hat mir eigentlich besser gefallen und ich habe dann am Ende nur noch Niederlandistik studiert. Und was ich damit wollte, ich wollte, wusste eigentlich schon ganz früh, dass ich gerne an der Uni bleiben wollte. Das war schon mit 20, 22 war ich mir sicher, ich möchte promovieren und möchte eigentlich auch Dozent an der Uni werden.
Wie waren denn da so die Berufsverhältnisse? 1993 haben Sie Ihren Doktor gemacht.
Ja.
Ein Jahr später gingen Sie schon nach Berlin. Konnte man als Niederlandist irgendwie eine Anstellung finden in den Niederlanden? Oder wie ist das, war das auch schwer?
Das war schwer. Ich gehöre zu dieser, in den Niederlanden sagt man auf gut Niederländisch Lost Generation. Das war das waren die späte Babyboomer, die zum ersten Mal in der Geschichte als Generation mit Massenarbeitslosigkeit konfrontiert wurden. Das hat mich auch geprägt. Diese Angst, keine Stelle zu finden, kein Beruf ausüben zu können. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass man eine gewisse Leistungsbereitschaft entwickelt hat, weil man wusste, wenn nicht so, dann sowieso nicht. Und tatsächlich war es in 93, 94 bei mir so, entweder arbeitslos oder Professor. Und dann habe ich doch für diese Professur mich entschieden.
Ja, gut. Aber das ist ja doch ein steiniger, kerniger Weg, wie jeder Akademiker weiß. Wie kamen Sie denn dann nach Berlin?
Also, völlig unerwartet. Mhm. Ich habe Niederlandistik studiert und ich bin immer davon ausgegangen, dass ich in den Niederlanden
niederländischer Professor.
Klar, und man wusste eigentlich nicht, dass man im Ausland auch so viel Niederlandistik betreiben konnte. Und ehrlich gesagt wollte ich das auch nicht. Das war dann doch die eigentliche Niederlandistik, wird im eigenen Sprachraum betrieben. So habe ich das damals gesehen. Und ich habe nicht mit der Möglichkeit einer Auslandskarriere gerechnet. Aber dann habe ich das Angebot bekommen, um hier eine Lehrstuhlvertretung zu machen. Und in 10 Minuten habe ich natürlich mich positiv entschieden, gesagt, nee, gern, ich komme gleich von mir aus morgen und ich mache das. Und das hat mir dann so unglaublich gut gefallen, nicht in den Niederlanden zu arbeiten, sondern im Ausland. Ich bin spezialisiert im 17. Jahrhundert. Wenn ich in den Niederlanden geblieben wäre, hätte ich mich nur mit diesem sogenannten goldenen Zeitalter beschäftigt. Wunderbar, gut und es ist auch prima, dass es viele gibt, die das machen. Aber hier habe ich gelernt, wie schön es ist, sich in der Breite entwickeln zu dürfen und man muss natürlich das ganze Fach vertreten und ich tue das auch. Und das hat dazu geführt, dass ich unglaublich viel mehr gemacht habe, als was ich in den Niederlanden, wenn ich da geblieben wäre, gemacht hätte.
Ich muss mal ganz doof fragen, Jan Kunst, wer studiert denn bei uns Niederlandistik?
Naja, es gibt weltweit außerhalb dem niederländischen Sprachraum, also Flandern und die Niederlande, Flandern in Belgien, 14.000 Studierende in der Niederlandistik, also mehr als in den Niederlanden und Flandern. Das ist erstmal was Beeindruckendes. Wir haben hier in Berlin in etwa 100 Studierende. Wir sind ein kleines, vielleicht sogar ein etwas zu kleines Fach. Aber es sind Menschen, die wie wir sich für die europäische Vielfalt und Verschiedenheit interessieren. Früher habe ich immer gesagt, ich unterrichte ein Fach, das mit der kulturellen Vergangenheit zu tun hat. Heutzutage würde ich das ein bisschen anders formulieren und sage ich, was ist für mich Europa? Natürlich eine politische, eine wirtschaftliche, vielleicht sogar eine Wertegemeinschaft, aber es ist in erster Linie eine kulturelle Gemeinschaft. Und diese kulturelle Gemeinschaft wird von Verschiedenheit und Vielfalt geprägt und daran möchte ich beitragen und ich habe den Eindruck, dass meine Studierende das auch möchten.
Jetzt folgen hier die Nachrichten im Deutschlandfunk. Danach gehen die Zwischentöne weiter mit Ihnen, Jan Kunst. Und dann wollen wir einer Ihrer deutschen Familie durch das lange 20. Jahrhundert folgen, wie versprochen. Einige Minuten bleiben uns noch für Musik für Unico Willem van Wassenaer, wenn ich ihn richtig ausspreche, einen niederländischen Komponisten des Spätbarock, also Ihre Zeit auch literarisch. Warum haben Sie den ausgewählt und warum?
Ich habe gedacht, ich möchte hier an diesem Tag nur deutsche und niederländische Musik hören lassen. Das sind die beiden Länder, in denen ich auch musikalisch sozusagen sozialisiert bin. Und van Wassenaer ist ein Barockkomponisten aus den Niederlanden, ein Adliger und Diplomaten. Seine Werke sind eigentlich 6 Konzerte für Streichorchester, sind anonym erschienen, wurden lange Pergolesi zugeschrieben und sind dann in den 80ern des letzten Jahrhunderts als tatsächlich van Wassenaer entdeckt worden. Und ich finde es wunderschöne Musik, die ich gern höre und die ich auch sehr viel gehört habe beim Schreiben von Der Wintergarten.
Und wir hören eine Aufnahme mit dem Barockorchester Amsterdam unter der Leitung von Ton Koopman. Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute der niederländische Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Jan Konst. Und dieses berühmte Lied von Marlene Dietrich hört er gern. Sag mir, wo die Blumen sind.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je.
Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person, die wir heute Jan Konst stellen, den Professor für niederländische Sprache und Literatur und Bestsellerautor. Sag mir, wo die Blumen sind, der Song von Piet Seeger. Wir haben das Lied in der deutschen Version von Marlene Dietrich gehört. Was verbinden Sie denn damit, Herr Kunst?
Ach, ich finde das eine der schönsten Antikriegslieder, die ich kenne. Ich habe es auch öfter gehört beim Schreiben. Ein Buch über Deutschland geht nicht ohne über Krieg zu reflektieren. Und dieses so einfache Lied, Mädchen, Blumen, Männer, Soldaten, Gräber. Ich finde das wunderschön, relativ unkompliziert, aber sehr deutlich. Und ich mag die tiefe und so melancholische Stimme von Marlene Dietrich. Und dann noch dazu dieses Parlando. Ich wusste nicht, wie man das schöner machen könnte.
Der Wintergarten, eine deutsche Familie im langen 20. Jahrhundert, so heißt Ihr Buch. Wir hatten es vorhin schon kurz davon. Kein akademisches Werk, sondern eine Publikumsbiografie, kann man sagen. In Ihrer Heimat wurde es ein richtiger Bestseller. Bei uns ist es auch erfolgreich, das Buch. Es ist die Geschichte der Familie Ihrer Ehefrau. Und lassen Sie uns jetzt mal auf diese Generationenfolge genauer schauen. Wir beginnen im 19. Jahrhundert im sächsischen Meißen. Da geht's los. Um 1870 mit Emil, dem Urgroßvater Ihrer Frau. Wo kommt der denn her?
Und ja, der Emil, das ist also der, wir nennen ihn den Stammvater der Familie, 1871 geboren. Das war natürlich wunderbar, Anfang des Deutschen Kaiserreiches und dann Geburt Emils. Emil ist aufgewachsen in Seif-Hennersdorf, ein kleiner Ort an der tschechischen Grenze, und war Bauernsohn. Sein Vater hatte einen Gemüseacker und sie lebten ein ganz einfaches Leben. Von dem, was auf dem Acker wuchs, das wurde verkauft und davon hat man dann die ganze Familie unterhalten. Er ist in die Grundschule gegangen, die Volksschule damals, und war ein sehr vielversprechender und auch sehr fleißiger junger Mann. Und der war so vielversprechend, dass es ihm ermöglicht wurde, mit 14 ein Lehrerseminar zu besuchen in Löbau, in etwa 25 Kilometer von Seif-Hennersdorf entfernt. Das bedeutete für ihn natürlich auch Abschied von der Familie. Er konnte nicht mehr zu Hause wohnen bleiben und ging aufs Internat und hat dann in 4-5 Jahren seine Lehrerausbildung gemacht und war mit 20, also in den 1890er Jahren, auf einmal so weit, dass er sein kleines Dorf verlassen konnte und Grundschullehrer werden konnte in unterschiedliche Orte in Sachsen und am Ende auch in Leipzig. Und in Leipzig hat man dann festgestellt, dass seine Entwicklung noch lange nicht zu Ende gegangen war. Und dann wurde dieser ganz einfache Bauernsohn die Möglichkeit geboten, an der Universität Leipzig eine Lehrerausbildung fürs Gymnasium zu machen. Das hat er dann getan und das war sein Aufstieg.
An ihm zeichnen Sie aber auch so eine gewisse Art Repräsentation für die Zeit. Eine Person, die im Gehorsam die Vollendung ihres Charakters findet, schreiben Sie. Was heißt das?
Ja, er war kein Rebell. Es war jemand, der sich fügen konnte und das hat er auch getan. Ich denke sogar, dass er das gern getan hat und das hat ihm dann auch und mit ihm andere aus seiner Generation, die dazu in der Lage waren und bereit waren, die Möglichkeit gegeben zu einem sozialen Aufstieg. Es war natürlich ein Booming-Nation, dieses Kaiserreich, gerade auch so ab 1890, da passierte unendlich viel. Das war wirtschaftlich ein florierendes Land. Er hat davon profitiert und hat das Maximale bekommen. Und ich denke mal, dass das letztendlich dazu gehört hat, dass er bereit war, sich zu fügen.
Sie entwerfen da auch soziologisch gewissermaßen einen Gegensatz von Bildungsbürgertum und Wirtschaftsbürgertum.
Ja. Ja, ich denke, er hat diesen Aufstieg mittels Bildung erreicht. Und er bekommt in 1900, als er noch nicht mal 30 ist, dann eine Stelle als Gymnasiallehrer in Meißen auf einem Gymnasium. Und er vertritt da letztendlich das Bildungsbürgertum. Er hat nicht die finanziellen Mittel, die im Wirtschaftsbürgertum üblich waren oder sein konnten. Er hatte eine deutliche Obergrenze, aber er hat sich natürlich zu einer, sagen wir mal, kleinstädtische Elite zugehörig gefühlt aufgrund seiner Bildung und als Mitglied eines Bildungsbürgertums.
An Emils Seite ist Hedwig, das wird seine Ehefrau. Was ist sie für eine Frau in ihrer Zeit? Was lässt sich an ihr zeittypisches?
Ja, das war eine der schönsten Entdeckungen im Archiv, muss ich ganz ehrlich sagen.
In den vier Schränken oder in den zwei Schränken
in
der Familie.
Keller, ne? Genau. Ja. Da gibt es ein wunderbare Liebeskorrespondenz zwischen Emil und Hedwig. Hedwig ist die Jugendliebe von Emil. Auch Hedwig ist Generation 1870, geboren in Seif-Hennersdorf, aber kam aus einer anderen gesellschaftliche Schicht als Emil. Sie war Fabrikantentochter, die Familie hatte eine kleine Fabrik für Stoffen. Und es war eigentlich undenkbar, dass die beiden mal ein Paar werden sollten, die Fabrikantentochter und der Bauernsohn. Aber im Laufe der vielen Jahren und dank auch dieser Möglichkeiten, die Emil für sich gefunden hat, ist da doch eine auch anerkannte und von der Familie anerkannte Beziehung entstanden. Aber die Liebe gab es schon mit 15, 16 und das hat jahrelang gedauert, bis sie das offengelegt haben, diese Liebe. Und es gibt eine geheime Liebeskorrespondenz, wo ich, ja, wie geheim die wirklich war, weiß ich nicht. Ich denke doch, wenn meine Töchter, ich würde das, denke ich, mal mitbekommen, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich hoffe das irgendwie. Ich denke mal, so geheim kann es nicht gewesen sein, aber die haben doch diese halb verbotene Liebe zusammen gefeiert und das ist in diesem Liebesbriefe drin und das war herrlich, die zu lesen und die von Hedwig sind leider nicht bewahrt geblieben, aber Emils Korrespondenz ist noch da und das sind wirklich ganz schöne Briefe.
Um die Jahrhundertwende, also um 1900, dürfen sie Emil und Hedwig Hochzeit halten? Bekommen zwei Töchter, Hilde und Hanna. Wie kommt denn die Familie durch den Ersten Weltkrieg?
Ja, das war natürlich schwierig.
Emil musste nicht mehr in den Krieg, war zu alt.
Oder? Doch, der ist auch im Ersten Weltkrieg, der ist eingezogen worden und war in der Etappe, so wie man das sagt, und hat in der Logistik des Krieges Beitrag.
Ich meine, der musste nicht mehr an die Front.
Nee, Fronterfahrung hat er nicht machen müssen, außer zwei kurze Wochen. Mhm. Und da hat er gesehen, das war auch altersmäßig, das hat natürlich nicht mehr gepasst, er war über 40. Aber zwei Jahre lang war er im Krieg und ja, wahrscheinlich auch ganz typisch, auch wieder für seine Generation. In dem Buch versuche ich den Generationenbegriff zu verwenden. Ich habe geguckt, inwieweit die Erfahrungen dieser Familie typisch sind für unterschiedliche Generationen. Und die Generation 1870, Hedwig und Emil, ist eine, aber auch die beiden Töchter Hilde und Hanna 1900 ist natürlich auch, da habe ich mich immer die Frage gestellt, inwieweit ist das, was diese Familienmitglieder erfahren, was mit denen passiert, inwieweit ist das typisch für diese Generation? Das war eine der Mittel, die ich habe versucht zu benutzen, um eine ansonsten ja doch ja, ganz normale Geschichte, eine fast triviale Geschichte, irgendwie irgendwie interessant zu machen. Man muss Mittel suchen, um eine so individuelle Geschichte, wenn man keinen Roman schreiben möchte, und das ist natürlich kein Roman geworden, es ist ein Sachbuch, aber wenn man ein Sachbuch über eine Durchschnittsfamilie schreiben möchte, dann muss man Mittel suchen, um diese Durchschnittsgeschichte auch ein interessant zu machen. Und Generation war für mich ganz wichtig.
Und dann sind wir in den 1920er Jahren, wo anfangs die Inflation ja ganze Gesellschaftsschichten auf einen Schlag verarmen lässt, alle, die keinen Grundbesitz haben. Wie ging es denn der Familie Grunewald? Wir nennen mal jetzt auch den Nachnamen, ne? Also Emil und Hedwig Grunewald.
Hedwig Grunewald und die beiden Töchter Hilde und
Hanna.
Ja. Ja, die haben natürlich die große Inflation am Anfang der 20er Jahren miterlebt. Sie hatten keinen Grundbesitz und alles, was an Spargeld vorhanden war, war futsch. Die haben wie fast alle Deutschen zu dieser Zeit das Geld, das vorhanden war, versucht auszugeben. Und auch in dem Archiv habe ich noch die Rechnungen gefunden von dem, was man dann in 21, 22 noch hat kaufen können. Zum Beispiel eine elektrische Nähmaschine und ein Mobiliar für ein Herrenzimmer. Alles Mögliche haben die noch angeschafft. Das war zum ersten Mal in deren Leben, dass auf einmal so viel Geld ausgegeben wurde. Aber dann war es natürlich doch anders. Der Emil hat seine Stelle behalten. Er war noch immer, er war damals dann schon echt auch als Professor ernannt worden am Gymnasium. Er war Gymnasialprofessor. Also das Einkommen war mehr oder weniger sichergestellt. Aber es war natürlich schwierig. Und es war auch schwierig, um als Bildungsbürger dann doch mitzuhalten mit die anderen Menschen einer kleinstädtischen Elite. Und was ganz auffällig war für diese Familie und was eigentlich auch wieder typisch war für Gymnasialprofessorenfamilien, war, dass es ein Schülerpension gibt. Die Familie hat eine riesen Wohnung bezogen, kurz nach der Ehe mit 9 oder 10 Zimmern. Und 3 oder 4 Zimmer davon sind für eine Schülerpension reserviert worden. Und es waren immer 2, 3, manchmal sogar 4 Schüler im Hause des Professors. Das waren Jugendliche, junge Jungs von Landadel oder Fabrikbesitzer auf dem Lande, die nicht tagtäglich in die Schule reisen konnten. Und die wurden bei Emil und Hedwig zu Hause miterzogen. Die haben da auch gelebt. Und das war eigentlich die Aufgabe Hedwigs, diese Kinder mit zu versorgen. Die hatte einen richtig großen Haushalt, 4 Personen und dann nochmal 4 Kinder dazu, ein bisschen Personal. Also das hat schon Arbeit gemacht.
Die Familiengeschichte verzweigt sich dann mit den erwachsenen Töchtern Hilde und Hanna, die wiederum heiraten, eigene Familien gründen. Es sind viele Familienfotos in dem Buch abgedruckt, Jan Konst. Auch diesen Fundus konnten Sie nutzen. Wir machen mal einen Sprung jetzt in die 1930er Jahre. Da gibt es eine Aufnahme von einem Strandkorb, der mit Hakenkreuzfähnchen geschmückt ist. Wie hielt es denn die Familie mit der neuen braunen Epoche? Ist sie auch deutsch-typisch mit der Zeit gegangen?
Ich befürchte ja, dass es wie in so vielen Familien letztendlich auch 1 oder 2 NSDAP-Mitglieder gab. Das war in meiner Familie auch der Fall. Die beiden Mädchen haben geheiratet. Es waren sogenannte höhere Töchter und die mussten dann auch auf eine bestimmte Ebene einheiraten. Die Hilde hat einen Fabriksbesitzer geheiratet aus Meißen. Und die Hanna hat der Sohn eines Schlossverwalters vom Schloss Wesenstein im Erzgebirge geheiratet, Hans. Und Hans ist in 1933 gleich nach der Machtübernahme Mitglied der NSDAP geworden. Übrigens als einzige in der Familie. Aber das war in der Familie kein Problem. Es hat nicht bedeutet, dass es zu einer Abbruch der Ehe gekommen ist oder dass keine gemeinsamen Familienfesten mehr gefeiert worden sind. So war es nicht. Er war NSDAP-Mitglied und einfach immer auch noch Teil der Familie. Das hat natürlich zu den richtig schwierigen Aspekten des Buches auch gehört. Jedes Buch über Deutschland ist ein schwieriges Buch. Das glaube ich, dass man das so sagen soll. Und man muss auch Man hat auch als Autor irgendwie die Aufgabe, einen Weg zu finden, wie umzugehen mit der deutschen Vergangenheit und auch mit Verstrickungen in der eigenen Familie.
Und Sie fragen sich selber in dem Buch offen, was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt herausbekomme, dass die Ehemänner von Hilde und Hanna, die beide Soldaten im Krieg waren, sie an Kriegsverbrechen etwa beteiligt gewesen sind.
Naja, das ist zuerst mal in der Familie auch besprochen worden. Was wäre, wenn? Und auch da habe ich freie Hand bekommen und ich habe in dem Familienarchiv benutzen dürfen, was da war. Und ich habe von vornherein gesagt, auch wenn ich unangenehme Sachen finden würde, die werde ich nicht raus aus dem Buch lassen. Die gehören mit dazu, muss mich irgendwie dazu verhalten. Ich hätte geurteilt, wenn ich gemerkt hätte oder wenn ich Anlass hätte, davon auszugehen, dass Helmut oder Hans sogenannte Täter gewesen waren, also in eigener Person an Kriegsverbrechen mit beteiligt. Ich habe nicht den Eindruck, dass das so ist, wobei ich natürlich auch immer sage, im Familienarchiv wird nicht alles aufbewahrt. Aber ich habe zum Beispiel von Helmut ein Kriegstagebuch. Er hat ein Kriegstagebuch geführt, über 40 Seiten, von Tag zu Tag, wo er war und was er erlebt hat. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es sogenannte Täter sind. Dann habe ich mir gesagt, Wie ist das in einer Diktatur und wie haben wir selber 70, 80 Jahre später darüber zu urteilen und zu schreiben? Ich denke, dass man in jeder Diktatur hat man Widerstandskämpfer und man hat Täter. Und dazwischen liegt ein Großteil der Bevölkerung. Und ich habe nur über Täter urteilen wollen. Und das hätte ich auch verurteilt. Alle anderen, die da in der Mitte irgendwo sich befinden, ich möchte nicht über diese Menschen urteilen. Ich werde ehrlich schreiben über das, was ich weiß, aber ich verurteile sie nicht und ich möchte das Leser und Leserinnen überlassen. Was ich schon finde, ist, dass man keiner dazu zwingen kann, zu den Widerstandskämpfern zu gehören. Es gibt ein Recht auf Angst, ja vielleicht sogar ein Recht auf Feigheit. Und darüber haben wir nicht zu urteilen oder habe ich nicht zu urteilen. Das kann jeder für sich entscheiden. Und es ist die Frage, was hätten wir selbst gemacht, die wir so schwierig beantworten können.
Das Nazitum hat aber dann doch ganz böse in die Familie eingegriffen, weil nämlich die kleine Brigitte, also ihre spätere Schwiegermutter, die wurde in ein Nazi-Kinderheim gesteckt, weil ihre Mutter sie nicht auf irgendeine Parteiveranstaltung geschickt hat und dann die Narzisse vom Ort sozusagen gesagt hat, die sind nicht linientreu.
Das ist das Schwierige, das gehört mit dazu, wenn man über das Dritte Reich schreibt. Man hat einerseits diese Täter- und Verantwortungsaspekte. Es ist klar, die meisten Nazis oder die Nazis, die waren alle Deutsche. Und deshalb kann man nicht über die 30er und 40er Jahre schreiben, ohne diesen Aspekte zu benennen. Andererseits sieht man natürlich auch, dass in allen deutschen Familien viel Leid verursacht worden ist von dem Krieg und von den Nazi von der Nazi-Diktatur. Auch darüber wollte ich schreiben, aber es gibt eine klare Hierarchie. Man kann erst über Leiden unter Nazis schreiben, nachdem man die Verantwortung und oder Schuld anerkannt hat. So ist es auch in diesem Buch, in dem Wintergarten. Aber nachdem auch diese Verantwortung und Täteraspekten benannt worden sind, geht es natürlich auch um Leiden. Und alles, was mit Leiden zu tun hat, Krieg und oder Flucht und Vertreibung, Sexualgewalt am Ende des Krieges, Familienmitglieder, die sterben, die Flächenbombardierungen, die man zwar nicht in Meißen hatte, aber die deutschlandweit natürlich da waren. Das alles ist auch ein Aspekt der 30er und 40er Jahre und das wird in dem Buch natürlich besprochen. Und es sind auch oft wahrlich unschuldige Menschen, die darunter zu leiden haben. Und Brigitte ist ein gutes Beispiel, da sie die BDM-Veranstaltungen als 12-jähriges Mädchen nicht mehr besucht hat, ist sie in einem Heim untergebracht worden, aus der Familie genommen und sollte da eine eine nationalsozialistische Erziehung bekommen. Das war in Dresden. Das Kind ist von einem auf den anderen Tag mitgenommen oder musste sich da melden. Das haben die Eltern dann auch getan. Und sie ist über 3-4 Monate in diesem Heim gewesen. Und das ging zu Ende. Und das ist natürlich auch eine ganz heftige Erfahrung für ein 12-jähriges Mädchen mit der Bombardierung von Dresden. Es war in einem Vorort von Dresden. Also es sind auf dem Kinderheim und auch in der Nähe des Kinderheims keine Bomben gefallen. Aber sie hat über sich die Hunderte von Flugzeugen mit den Bomben anfliegen sehen. Tagsüber, als am zweiten Tag auch bombardiert worden ist. Und hat das ein Leben lang mit sich getragen.
Und Gott sei Dank hat aber Mutter Hedwig dann irgendwie die Reißleine gezogen und hat inmitten des Chaos einfach ihr Kind aus diesem Heim nach Hause geholt. Was dann Brigitte aber noch gewissermaßen live erlebte an deutscher Geschichte nach 1945, davon erzählen Sie uns, Jan Kunst, nach einer musikalischen Pause mit populärer Musik aus der ehemaligen DDR. Jetzt Frank Schöbel und Chris Dörck singen vom heißen Sommer. Das war ein Film, der so hieß?
Das war ein Film, 1968. Mhm. Ja.
Warum haben Sie sich denn das gewünscht?
Es ist ein Buch über 130 Jahre deutsche Geschichte. Die DDR spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Es ist eine sächsische Familie, die ist auch immer in Sachsen geblieben. Und dieser Film ist für mich typisch für das Lebensgefühl am Ende der 60er, vielleicht auch frühe 70er Jahren, als es klar bergauf ging und eine gewisse Ruhe auch eintrat und die DDR allmählich erwachsen wurde. Und in dem Lied heißt es zum Beispiel, der Winter schweigt und das Barometer steigt. Das ist so, es ist natürlich auch ein von der DDR, vom Regime gewolltes Lebensgefühl, das ist ja ganz klar. Aber es ist wirklich ein Film mit Optimismus und es soll zeigen, dass auch in unserem Arbeiter- und Bauernstaat ein gutes Leben möglich ist.
Sommer, Frank Schöbel und Chris Dörck. Hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Unser Gast heute, der Niederlandist und Autor Jan Konz, hat sich diesen DDR-Schlager gewünscht. Wir waren vorhin beim Kriegsende 1945. Die Rote Armee besetzt Meißen. Gott sei Dank wurde es verschont, nicht bombardiert. So hat sich auch das Familienarchiv erhalten, aus dem Sie Ihr Buch geschöpft haben. Zum großen Teil, Jan Konz, der Wintergarten. Wir waren vorhin bei der Schwiegermutter Brigitte, sie hat ja den Untergang Dresdens gesehen im Februar 1945 als 12-Jährige. Und dann sind sie mit ihr gerade noch auf ganz besondere Geschichtserlebnisse gestoßen. Sie war nämlich merkwürdigerweise an entscheidenden Schlüsselmomenten, wie es der Zufall wollte, immer mittenmang. Zum Beispiel auch am 13. August 1961, am Tag des Mauerbaus, den Brigitte tatsächlich nicht in Meißen, sondern in Berlin erlebte, und zwar auf der anderen Seite der Mauer.
Ja, genau. Das eine der zentralen Fragen des Buches ist, wie sich die Makrogeschichte Deutschlands zu der Mikrogeschichte der Familie verhält. Was bedeutet es oder welchen Einfluss nimmt die große Geschichte dieses Landes auf die kleine Geschichte der Familie? Und das fand ich eine unheimlich interessante Frage. Und man sieht bei den Familienmitgliedern immer wieder, wie das Leben auf einmal sich grundlegend ändert, wegen bestimmter historischer Ereignisse, so wie ich das als Niederländer in den Niederlanden ehrlich gesagt nicht kenne. Ein ständiger Regimewechsel, wie zum Beispiel Hilde oder ihre Tochter Brigitte das erlebt haben, das haben wir in den Niederlanden nicht gehabt. Wir sind seit 1813 Königreich der Niederlande und scheinbar sehr zufrieden damit, weil es ist noch immer so. Hier war das anders und diese Diskontinuität, diese Brüche, die man immer sieht, das hat insbesondere auch meine Schwiegermutter erfahren. 45 Dresden, 61 war sie als Ostdeutsche eine Nacht in West-Berlin und genau in dieser Nacht, als die Grenze zugemacht wurde und sie am nächsten Tag nur eins wollte, zurück. Anders als natürlich ganz viele andere andere Menschen in der DDR. Sie wollte zurück und ist auch zurückgegangen.
Ich meine, hier hätte sich die Familiengeschichte völlig drehen können, wenn Brigitte beschlossen hätte, ich bleibe im Westen.
Ja, ja. Ne? Aber das Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass man schon einmal alles verloren hat in 1945 und alles war anders und alles war neu. Man war zu dieser Zeit in einem neuen Land. Sie waren 30 Jahre alt, hatten eigentlich gute Stellen gefunden, die beiden, Ehemann Gerd und Brigitte, als Grundschullehrer und Grundschullehrerin, und wollten in der DDR Zukunft aufbauen. Und sie wollte zurück. Das Merkwürdige ist, dass in 68, als sie das erste Mal, das ist natürlich auch dieser Film, Heißer Sommer, das ist natürlich auch, dann geht es in der DDR voran, und in 68 tatsächlich kann meine Schwiegerfamilie auch die erste Auslandsreise machen, eine Ferienreise.
Und ausgerechnet
nach Prag. Und was passiert in dem einen Nacht, als sie in Prag sind? Die Russen ziehen
ein. Am 20. August, ja.
Ganz genau. Und es ist diese Reihenfolge, Dresden 45, Berlin 61, Prag 68. Ich fand das unglaublich. Und ich habe auch sehr gelacht, als eine Journalistin aus den Niederlanden meine Schwiegermutter als der Forrest Gump der DDR bezeichnet hat. Weil das war sie in dem Sinne tatsächlich. Sie war immer dabei.
Und drollig ist auch, dass diese Zeitzeugenschaft ihr selbst erst durch ihr Buch, Jan Konz, aufgefallen ist.
Ja, ja. Auch das hat mich am Anfang gewundert. Wie kann es sein, dass einem so viel Zufall nicht auffällt? Aber ich denke, das hat etwas mit dieser Generationserfahrung der 1930er Menschen zu tun. Die hatten ständig solche grundlegende Änderungen, Erfahrungen, Brüche zu verkraften. Und als ich ihr das gesagt habe, hat sie gesagt, nee, das habe ich noch nie so gesehen. Das wundert mich doch. Und ja, wahrscheinlich ist das auch für mich als Generation 1960. Ich bin ein zwar Lost Generation, aber eigentlich eine ganz glückliche Generation und gerade auch im Westen, in den Niederlanden aufgewachsen. Da ist wenig passiert. Ölkrise, dann die große Demos Anfang der 80er und Einführung des Euros, dann hat man mein Leben politisch gesehen schon ein wenig zusammengefasst. Da gab es keine Sachen, die vom einen Tag auf den anderen alles grundlegend geändert haben. Und das ist natürlich die Erfahrung der Generation 1930 schon gewesen.
Fast 50 Jahre deutsch-deutscher Geschichte gäbe es jetzt noch zu erzählen. Jan Konz, das schaffen wir nicht. Aber unbedingt müssen wir noch auf das ein oder andere Detail kommen. Es sind ungeheuer reizvolle kleine Dinge, die bezeichnend und historisch werden, wenn man es so will. Sie reißt es Anfang ihres Buches zum Beispiel an. Da geht es um einen chinesischen Fächer. Wie kommt der in die Familie?
Ja, das Schöne in dieser Familie ist, ich glaube übrigens auch, dass das etwas mit der DDR-Vergangenheit zu tun hat, dass nicht nur das Archiv bewahrt worden ist, aber auch alle Objekte, die in der Familie waren, Möbelstücke, Sachen, Dinge, alles ist bewahrt worden. Und das war in der Mangelwirtschaft der DDR wahrscheinlich auch erklärbar. So gab es auch in der Familie ein chinesischer Fächer, kommt von einem Onkel, ein Bruder von Hedwig, also Generation 1970 wäre, der war Soldat in der Boxeraufstand in China 1901 und hat als Kriegssouvenirs einen ganzen Kiste mitgebracht mit Asiatica, also Schälchen, Jadefiguren und tatsächlich auch diese Fächer. Er hat diesen Krieg nicht überlebt, ist zwar heil nach Hause gekommen, aber mit Syphilis und war nicht behandelbar und ist dann verstorben. Diese Fächer ist über 100 Jahre in der Familie gewesen und vererbt worden von Hedwig auf Hanna. Und Hanna hat diese Fächer meine Frau geschenkt in den 80ern und meine Frau hat dann mit dieser Tradition des Aufbewahrens gebrochen und hat die Fächer, der Fächer verkauft, den Fächer verkauft in Meißen in ein Antikgeschäft, letztendlich ein Geschäft, das auch von Charles Golodkowski geführt worden ist oder ist von seiner Organisation. Es ging um Devisen und schöne Sachen wurden nach dem Westen verkauft und so ist diese Fächer wahrscheinlich irgendwo in Westdeutschland gelandet gegen D-Mark, die in den 80ern die DDR dringend gebraucht hat.
Und die junge Caroline, also ihre spätere Ehefrau, hat sich damals dann, ja, 1989 ein Privileg verschafft, das viele Jugendliche in der DDR heiß ersehnt haben. Sie hat sich eine Jeans gekauft.
Die hat sich eine Jeans gekauft, ja. Also statt einen wunderschönen Fächer, schon 100 Jahre alt. Diese Jeans haben wir auch nicht mehr, so ein Karottenmodell.
Wer weiß, wer uns alles zuhört. Wer weiß, vielleicht kommt dieser Fächer.
Ja, das wäre natürlich schön.
Fliegt er wieder zurück. Ja. Also die Geschichte dieses Fächers, das wirkt natürlich auch in diesem Buch fast wie ein literarisches Motiv. Ja? Es gibt noch etliche mehr, die reizvoll wären zu erzählen, also von solchen Ding-Symbolen, nenne ich sie jetzt mal, die sich durch die Familiengeschichte ziehen, buchstäblich bis heute. Im Haushalt Konst sind tatsächlich noch Hildes Geschirrtücher von anno 1918 im Einsatz?
Ja, das ist, stimmt ja. Das haben wir auch noch. Hilde war ein höherer Töchter. Es gab natürlich viel höhere Töchter, aber sie hatten einen riesig großen Aussteuer. Ich glaube mit 48 Geschirrtücher. Und die hat sie zum Teil ein Leben lang aufbewahrt. Auch wieder, da sie Angst hatte, nicht neue Geschirrtücher kaufen zu können. Oder es waren schöne, gute Sachen, die hat sie aufbewahrt. Nicht alle, sie hat natürlich auch viele verwendet. Aber es gab noch ein Paket mit einem Band zusammengebunden von 6 Geschirrtücher. Als sie in 2001 verstorben ist, sie hat tatsächlich von 1902 bis 2001 gelebt, waren die Geschirrtücher noch da. Wir haben das Paket bekommen und das ja als eine Art Museumsstück, ein Familienmuseum, haben wir das aufbewahrt, aber jetzt verwenden wir sie. Wir können sie nicht nochmal wieder 70, 80 Jahre weiter.
Aber dass die 100 Jahre halten, das muss ja die dollste Qualität
deutsche Qualität.
In den, dass die nicht zerfallen, also die Baumwolle ist das wahrscheinlich gar nicht. Ne? Das ist wahrscheinlich viel schönerer
Stoff. Doch, ist Baumwolle, denke ich, ja.
Unterbrechen wir nochmal musikalisch an Kunst. Ja, wieder legendärer DDR-Pop hören wir jetzt von Silly, Bataillon d'Amour. Was hat es denn damit auf sich?
Ach, wir haben soeben Frank Schöbel und Chris Dirk gehört, Traumpaar der DDR. Jetzt kommt ein ganz anderes Lied, ein dunkles Lied. Hier wird kein schöne, heile Bauern- und Arbeiterwelt skizziert, sondern eine Welt, wo Mädchen die Nacht im Haar haben, eine kalte Stadt, Nebel und nasse Pflastersteine. Eher rebellische, provokative Musik, die in den 80ern bei Jugendlichen beliebt war und ich glaube auch bei meiner Frau.
Bataillon d'Amour von Silly mit Tamara Danz, Musik für Jan Konz, den Autor einer deutschen Familiengeschichte und Niederlandisten. Die schönste literarische Kontinuität, Herr Konz, finde ich ja, dass Sie eines Tages ein Möbelstück der Familie 10 Treppen hoch in Ihre Berliner Wohnung gewuchtet haben oder wuchten konnten. Dass es das noch gab. Was war das denn?
Ja, als die Hilde verstorben ist, haben wir das alte Herrenzimmer von Emil, der dem Gymnasialprofessor geerbt. Das ist ein großer Schreibtisch, ein Tisch mit vier Stühlen, ein runder Tisch nochmal dazu und einen riesigen Bücherschrank. Und das haben wir im Auto von Meißen nach Berlin gebracht. Das ist auch der Schreibtisch, an dem ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe mich auch sehr verbunden gefühlt mit Emil, auch aufgrund meiner Biografie. Ich bin vielleicht auch so aus, in meiner Familie bin ich vermutlich der erste Professor. Also ich habe auch so ein in dem Sinne Aufstiegsbiografie wie Emil. Und diese extrem schwere Möbelstücke habe ich mit einem Freund, der auch wieder Professor ist für Literaturwissenschaft, und zwar in Amsterdam bei uns in Prenzlauer Berg, wo ich wohne, hochgetragen. Und das war wirklich das Maximale, was wir hätten leisten können. Das war unheimlich schwer und wir wohnen unterm Dach. Und das hieß ja auch fünfmal ein Geschoss, also 10 Treppen. Wir waren erschöpft am Ende.
Aber die Familie hat es verdient, oder? Dass dieses Stück jetzt in ihrem Besitz ist und dass Sie da das Buch dort schreiben können. Wie hat denn die Familie Ihrer Frau auf das Buch reagiert? Ich habe schon gesagt, in den Niederlanden ist es ein veritabler Bestseller geworden, ja. Auch überraschend. Aber was hat denn Ihre Familie gesagt?
Meine Familie hat sich natürlich gefreut, sowieso, dass die Familiengeschichte mal aufgearbeitet wurde und aufgeschrieben wurde. Und die freut sich umso mehr, dass es jetzt diese deutsche Übersetzung gibt. Das Buch ist natürlich auf Niederländisch geschrieben worden und das haben sie nicht lesen können. Ich habe natürlich alles erzählt, was drin steht, und versucht auch Fragmente zu übersetzen. Aber es ist doch anders, wenn man das Buch selber liest. Klar, natürlich habe ich manchmal Sachen betont, die meine Schwiegermutter zum Beispiel gern nicht betont hätte, aber das ist wieder die Freiheit, die man sich als Autor nehmen soll und muss. Aber ich bin davon überzeugt, dass meine Schwiegermutter und auch die anderen Familienmitglieder zufrieden sind.
Der letzte Satz im Buch geht so: Es ist schade, dass unser gemeinsames Projekt nach dem Punkt hinter diesem Satz zu Ende ist.
Ja, das ist ein Gefühl, was auch stimmt. Gemeinsames Projekt. Zwar steht mein Name auf dem Buch, also Jan Konst, aber ich habe intensivst mit meiner Frau über dieses Buch gesprochen. Sie hat sozusagen auch die Stimme, sie war die Stimme der Familie. Und es gibt eigentlich keine Sätze in dem Buch, die sie nicht vorher kannte und worüber wir gesprochen haben. Das war eine wunderbare Zeit, in der wir auch näher zueinander gekommen sind, indem wir unsere eigene Vergangenheit immer wieder angesprochen haben und versucht haben zu erklären. Und das hat auch dazu geführt, dass man unbewusst immer auch die Frage stellt, wie sind wir eigentlich da gekommen, wo wir beiden jetzt hier sind. Und das war ein intensives Jahr, wo wir viel gelernt haben, voneinander auch, ich auch von meiner Frau. Und deshalb steht dieser letzte Satz, und es ist tatsächlich ein Gefühl der Melancholie und Wehmut, dass es jetzt vorbei ist. Ja.
Jan Konst, als Niederlandist und Kapazität für klassische niederländische Literatur, will und darf ich Sie nicht ziehen lassen, weil bei der Beschäftigung mit Ihnen ist mir nämlich aufgefallen, dass es in meinem literarischen Wissen eine wirklich peinliche Lücke gibt. Zeitgenössische Literatur aus den Niederlanden ist in Deutschland sehr, sehr populär. Also man kennt die Autoren Margret de Moor, Leon de Winter, Arno Grünberg, C.S. Notenboom, ja, der große Mann, um nur einige zu nennen. Aber ich wüsste nicht den Namen eines einzigen klassischen niederländischen Schriftstellers, also so à la Goethe und so. Sie sind der Spezialist. Helfen Sie mir kurz noch auf die Sprünge.
Ja, mache ich gern. Man kann es Ihnen auch nicht übel nehmen, dass Sie das nicht wissen.
Oh, Gott sei Dank.
Weil vieles ist ja nicht in Übersetzung vorhanden. Das, was für Deutschland die Weimarer Klassik ist, ist zum Beispiel das Goldene Zeitalter, das 17. Jahrhundert in den Niederlanden. Aber die großen Autoren, Joost van den Vondel, Gerbrand Adriaansson Brederow oder Pieter Cornelisz Hooft, sind nicht in Übersetzungen in Deutschland vorhanden. Was man als sehr interessantes Buch und auch sehr aktuelles Buch lesen kann, gerade auch da die Kolonialvergangenheit der Niederlanden zurzeit in den Niederlanden auch aufgearbeitet wird, ist ein Buch von Mulder Tully, ein Pseudonym von Eduard Douwes Dekkers. Ein Buch hat als Titel Max Havelaar. Max Havelaar kennen Sie als ein Fairtrade-Maker für Kaffee. Es ist ein Buch über die koloniale Vergangenheit der Niederlanden. Eduard Douwes Dekker war Kolonialbeamter in Niederländisch-Indien, wie damals Indonesien hieß. Und in diesem Buch steht ein wunderbarer Satz: Es liegt ein Raubstaat an der See zwischen Ostfriesland und der Schelde. Es ist ein Plädoyer gegen die Art und Weise, wie diese koloniale Gesellschaft da von den Niederländern geführt wird und wie Ausbeutung und ja auch Misshandlung von Menschen in dieser Kolonie thematisiert werden. Also Max Havelaar, Mulder Tully, sehr empfehlenswert.
Und den Autor sagen Sie nochmal?
Mulder Tully. Ich, der viel gelitten habe.
Jan Konst, herzlichen Dank für diese Unterhaltung. Alles Gute Ihnen.
Gern geschehen, Herr Scholl.
Musikalisch schließen wir klassisch mit Karl Philipp Emanuel Bach und einem Auszug aus seiner Sonate in D-Dur. WQ13 ist die Signaturnummer 135. Sagen Sie uns noch ein ganz kurzes Wort, Jan Konst.
Ja, erneut wunderschöne Barockmusik, Spätbarock diesmal. Und von die Amsterdam Baroque Orchestra von Ton Koopman, eine auf die historische Aufführungspraxis spezialisiertes Orchester, das ich sehr mag.
Und damit gehen diese Zwischentöne dann zu Ende. Nächste Woche gibt es wieder welche, dann mit meinem Kollegen Klaus Pilger, der den Winzer und Weinrebellen Reinhard Löwenstein eingeladen hat. Ich bin Joachim Scholl, bedanke mich fürs Zuhören. Wir wünschen noch einen schönen Tag zusammen, eine hoffentlich gute Woche. Auf bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.